Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 2. Dezember. Die Kanzlerin hat momentan ja nicht viele Möglichkeiten, die Seele ihrer Bürger zu streicheln. Kontaktbeschränkungen machen auch ihr als Politikerin das Leben schwer. Dabei gibt es gerade jetzt ja einiges zu besprechen, sollte man denken. Und deswegen hat sie und ihr Stab im Rahmen der Reihe die Bundeskanzlerin im Gespräch. Per Videoschalte sich jetzt mit 12 ausgewählten Polizeibeamtinnen und Beamten getroffen. Virtuell getroffen. Merkel begründet eingangs, warum.
Insofern finde ich, gehören Sie zu einer Gruppe, deren Dienst so unendlich wichtig für uns ist, um Ordnung auch aufrechtzuerhalten, die aber natürlich auch besonders gefordert sind mit ihren Sorgen, mit ihren Anliegen, mit ihren Empfindungen und Erlebnissen.
Die 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer winkten zu Beginn der Videoschalte artig in die Kameras und unsere Kanzlerin, die Pfarrerstochter, gut erzogen.
Winke ich mal zurück.
Polizeialltag in Deutschland in Zeiten der Pandemie ist kein Spiel und kein Spaß, wie die Kanzlerin im Folgenden erfahren musste. Sie selbst hatte ja zur Offenheit gemahnt.
Nicht, dass sie zurückkommen dann zu ihren Kollegen und die sagen, hast ja wieder nichts vorgebracht, als du die Bundeskanzlerin gesehen hast.
So erfuhr sie denn, was sie erfahren musste. Die Angst vor der Ansteckung fährt in unseren Polizeiwagen mit.
Wir müssen beispielsweise eine Personalienfeststellung machen. Wir müssen unmittelbar in den Kontakt mit diesen Menschen treten. Und wir können ja nicht einfach wieder wegfahren, wenn da jemand steht, der keine Maske trägt. Das geht nicht. Ja, und manchmal wird es dann eben auch dahingehend körperlich, dass man eine Person durchsuchen muss, beispielsweise nach Ausweispapieren. Ja, da muss man sagen, ist die Sorge der Kolleginnen und Kollegen, sich selbst zu infizieren, einfach immer ein ständiger Begleiter.
Und wenn man sich schon nicht infiziert, dann bekommt man im schlimmsten Fall was auf die Mütze, wie diese junge Beamtin der Kanzlerin berichtet.
In diesem Wohnkomplex unter den Bewohnern ist eben das Virus ausgebrochen, sodass der ganze Komplex unter Quarantäne gestellt werden sollte. Die Bewohner waren damit nicht einverstanden. Es gab dann massive Ausschreitungen, wobei wir beworfen wurden mit Eisenstangen, mit brennenden Gegenständen, mit Backsteinen, mit Glasflaschen. Irgendwann
waren Sie da dabei?
Ja, genau. Also ja. Ich stand dann da in der Reihe. Wir haben dann vor dem Ausgang, wo die versuchten rauszukommen, eine Polizeikette zu ziehen. Und mich hat dann an der Hand einen Backstein getroffen und ich habe mir dabei dann den Mittelfinger gebrochen.
Angela Merkel zeigte Mitgefühl. Sie suchte erkennbar nach den richtigen Worten.
Und wenn man dann so mit so einem gebrochenen Finger da sitzt, ich meine, das ist ja auch keine Petitesse, zumal sie ja ihre Hände auch brauchen zum Arbeiten, da ist man schon ganz schön wütend, nicht? Oder geknickt oder wie kann man das sagen? Also ich meine, ich würde mich da schon ein bisschen vielleicht auch aufregen, aber das sind Sie als Polizisten vielleicht gewöhnt.
Ich denke, an körperliche Gewalt gewöhnt man sich niemals, zu Recht. Aber final fragte die Kanzlerin dann noch nach dem einen großen Wunsch. Und der kam prompt. Die Polizei wünscht sich nicht Appelle und Empfehlungen von der Regierungschefin, sondern als Gesetzeshüter wünscht man sich größtmögliche Klarheit. Unser Staat ist schließlich kein Appellhof, sondern ein Rechtsstaat. Hören wir noch mal rein in diese Sprechstunde der besonderen Art.
Ich wollte nur wissen noch, ob Sie noch einen Wunsch an mich haben oder irgendwas mir noch mitgeben wollten, wenn Sie schon mal die Gelegenheit haben, oder ist soweit alles in Ordnung?
Ja, es gibt schon den einen oder anderen Wunsch.
Na, dann sagen Sie einen davon.
vielleicht Stichwort Appelle. Ich würde gerne einfach mal ansprechen, dass es für uns als Polizei ist, schwierig mit Appellen und Empfehlungen zu arbeiten, denn wir brauchen einfach rechtssicheren Handlungsraum. Wir werden angerufen, 110, wir müssen anfahren. Und wenn Dinge dann nur Empfehlungscharakter haben, dann sind wir nicht berechtigt, beispielsweise ein Grundstück zu betreten oder andere Maßnahmen zu ergreifen. Das ist schon schwierig.
Fazit: Die Kanzlerin und ihr Stab wissen jetzt Bescheid. Die Polizistinnen und Polizisten haben ihren Job gut gemacht. Ich finde, sie haben klarer zur Regierungschefin gesprochen als die meisten Leitartikler in der Zeitung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Schatten des Helmut Kohl fällt weit, er reicht sogar bis in die Gegenwart. Die unterschiedlichen Kohl-Bilder prallen wie Planeten aufeinander. Über das Vermächtnis des Einheitskanzlers und des Spendensammlers Kohl spreche ich mit dem Historiker Professor Andreas Rödder.
Für Kohl war die Partei wichtiger als der Staat und letztendlich auch wichtiger als das Recht.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt uns jetzt gleich, warum die OPEC-Staaten schon wieder streiten. Und wir sprechen über die berühmtesten Augen des deutschen Fernsehens, die nämlich aus dem Eröffnungsfilm zum Tatort. Und wir hören vom Happy End eines kleinen Elefanten im Dschungel von Kambodscha. Die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel, sagt der Volksmund. Im Fall von Helmut Kohl stimmt das nicht. Der Mann polarisiert und entzweit die Gesellschaft bis heute. Bewunderer und Kritiker, Spötter und Fans stehen sich wie feindliche Heere gegenüber. Selbst zwischen der Union und der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter gibt es keinen Konsens über das richtige Kohl-Bild. Der Streit mündet jetzt darin, dass am Ende zwei Stiftungen gegründet werden sollen, eine staatliche und eine private, der doppelte Kohl sozusagen. Unstrittig ist ja, ihm verdanken wir die deutsche Einheit. Sein Taktgefühl und der Vertrauensbonus, den er in Moskau, Paris, London und Washington besaß, halfen ihm. Auch die Ostdeutschen standen fest an seiner Seite und er genauso fest an ihrer.
Und liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns auch in der Bundesrepublik, dass wir Ihre Meinung respektieren. Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes.
Dann aber setzte der Skandal um illegale Parteispenden der Verehrung für Helmut Kohl enge Grenzen. Hier ein Ausschnitt aus einem doch sehr denkwürdigen Interview im ZDF aus dem Jahre 1999. Die tapferen Fragen stellt im Übrigen Thomas Behlot.
Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 93 und 98, der zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark liegt, über die Zahlen, die Jahreszahlen hinweg. Das ist im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben, dass sie nicht angegeben werden.
Wolfgang Schäuble spricht von 3 Millionen.
Entschuldigung, der Wolfgang Schäuble hat das so nicht gesagt. Sie müssen schon jetzt mit mir reden.
Und was bleibt von Helmut Kohl und seinem Vermächtnis? Naja, seine Witwe kämpft für ein wohlmeinendes Bild in Pastelltönen. Deshalb ja auch, sagt sie, habe er selbst seine Memoiren verfasst.
Um der Geschichtsklitterung, also um der Darstellung von Geschichte, die er selbst erlebt hat, die er selbst gestaltet hat, seine Sicht der Dinge entgegenzusetzen.
Also, es besteht Klärungsbedarf. Geschichtsvergessenheit oder Geschichtsklitterung? Heldenverehrung oder ein Kohlbild, das die düsteren Stellen nicht ausspart? Wer war dieser Mann, der neben Adenauer und Brandt unstrittig zu den großen geschichtsmächtigen Bundeskanzlern zählt? Das besprechen wir jetzt mit Professor Andreas Rödder, Historiker von der Universität Mainz, der sich als unbequemer und auch unbestechlicher Geist erwiesen hat, aber eben auch als Klartextprofessor besitzt er einen Namen. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Rödder.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Es gibt schon wieder Streit um das Vermächtnis des Altbundeskanzlers Kohl. Die Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter streitet sich mit der CDU um eine Stiftung. Sie will nicht mitmachen bei der CDU-Bundeskanzlerstiftung, sie will ihre eigene. Was aus Ihrer Sicht, Herr Rödder, Sie sind CDU-Mitglied wie Helmut Kohl, Sie sind Historiker wie Helmut Kohl. Was ist für Sie der Kern vom Kern dieser Auseinandersetzung?
Der Kern vom Kern ist das historische Bild von Helmut Kohl als Bundeskanzler der Bundesrepublik und die Frage, ob man ein solches Geschichtsbild selbst formen kann, ob man die Diskussion darüber steuern kann oder ob man die historisch-politische Diskussion über das Geschichtsbild von Helmut Kohl dem Meinungsmarkt der Demokratie überlassen muss.
Und Sie würden sagen, dass die Witwe das Erscheinungsbild in den Geschichtsbüchern nicht dem Zufall und auch nicht dem Meinungsmarkt, sondern lieber sich selbst überlassen möchte?
Es ist ganz offenkundig, dass Michael Kohl-Richter das Bild von Helmut Kohl in der Öffentlichkeit mitgestalten möchte. Das ist übrigens aus Ihrer Sicht auch völlig legitim, aus einer wissenschaftlichen Sicht, aus der Sicht der politischen, demokratischen Öffentlichkeit heraus, ist es aber mindestens so legitim zu sagen, nein, das kann nicht so mitgestaltet werden, sondern ist Teil der demokratischen Aushandlung auf dem öffentlichen Meinungsmarkt.
Gehören dann auch die Schattenseiten eines Charakters dazu? Also auch die Familienverhältnisse, von denen die Kinder, die Söhne Helmut Kohls ja später in Büchern berichtet haben, dass es sich um eine Bilderbuchfamilie nur für die Fotografen gehandelt habe. Er habe mit ihnen nur gespielt, wenn Fotografen dabei gewesen seien. Die Mutter, Hannelore Kohl, hat später Selbstmord begangen. Das gehört alles für sie in eine solche Stiftung und auch in eine Würdigung der Person Helmut Kohls hinein.
Natürlich ist es so, wenn ein Politiker sein Privatleben zum Teil der Öffentlichkeit und seines politischen Auftritts macht, dass es dann natürlich auch öffentlich diskutiert wird. Das gilt auch für die Familie Kohl und ihr öffentliches Auftreten und die Fotos aus dem Urlaub und so weiter. Wobei ich vom Grundsatz her sagen würde, dass ein Politiker, ein Spitzenpolitiker letztendlich ein Workaholic ist, der jetzt nicht gerade dazu kommt, mit seiner Frau gemeinsam Brot zu backen. Das ist ein Schicksal, das nicht nur Helmut Kohl betrifft, sondern das ganz viele Politiker teilen. Und dass Spitzenpolitik an Privatverhältnissen und an Ehen zerrt und dass die Familienverhältnisse nicht so sind, wie Sie und ich das jedem unserer Mitbürger gerne wünschen würden. Ich glaube, auch darauf hat Helmut Kohl kein alleiniges Copyright. Das ist ein nicht selten vorkommendes Phänomen.
Aber da jetzt kommt ja spätestens mit den Spenden, die später ja auch zu seinem Rücktritt als CDU-Vorsitzender geführt haben, spätestens mit diesen Spenden kommt ja, was Schein und Sein angeht, nicht nur eine ethische, sondern auch eine juristische Facette dazu. Was lehrt uns dieses Kapitel des Helmut Kohl? War der Mann, der die Einheit organisiert hat, dennoch und trotz alledem korrupt?
Wenn Sie sagen korrupt, klingt es eigentlich nach persönlicher Bereicherung, und nach allem, was wir wissen, ist das nicht der Fall gewesen. Die Parteispendenaffäre scheint mir eher etwas anderes zu zeigen, was für Kohl aber ganz elementar bedeutsam ist. Für Kohl war die Partei wichtiger als der Staat. Und letztendlich auch wichtiger als das Recht. Die Partei war die Machtbasis für Kohl. Der parteipolitische Zweck hat die Mittel geheiligt, nicht zuletzt die Mittel, was die Spenden angeht. Widerrechtlich war dieses Verhalten, egal ob es sich um widerrechtlich angenommene Spenden gehandelt hat oder, wie ja Wolfgang Schäuble gesagt hat, eher um Überbleibsel aus der Flick-Affäre, der Parteispendenaffäre der frühen 80er Jahre. Diese Fragen von Recht und auch vom Staat als einer überpersönlichen Größe, das war für Kohl weniger wichtig als die Partei, nicht zuletzt auch als die Partei als politischer Kampfgemeinschaft. Und das ist ein Element, ein wichtiges Element im Politikverständnis von Helmut Kohl.
Auch das hatte er ja nicht weltexklusiv. Wenn ich an Richard Nixon und die Watergate-Affäre denke, da hat sich ja auch, wie sich später in der Aufarbeitung zeigte, der amerikanische Präsident über das Gesetz gestellt, in der Absicht, Wahlkampf und damit Machterhalt betreiben zu wollen, und hat damals das präsidiale Recht über den Rechtsstaat gestellt und das damals auch durchgesetzt, so wie Helmut Kohl das ja zu seiner Zeit auch betrachtet und zunächst durchgesetzt hat.
Ja, ich glaube, und das ist ganz wichtig, was Sie da gerade sagen, denn es zeigt uns ein Spezifikum von Helmut Kohl und zeigt zugleich, dass er damit nicht ganz alleine auf der Welt war, sondern es ordnet es ein in ein politisches Verständnis, wo dann auch die persönliche Vorstellung die ist, dass die politische Macht nicht in die Hände des Gegners fallen sollte, weil der dem Land Schaden zufügen würde.
Gleichzeitig hat Helmut Kohl dem Ansehen der Union auch Schaden zugefügt, was ja dann schließlich an jenem 22.12., der Tag jährt sich bald, zu jenem Artikel, Streitschrift, würde man heute eher sagen, in der FAZ führte. Autorin war die Generalsekretärin der CDU, Angela Merkel, als sie sagte, eben die Partei muss laufen lernen und sich zutrauen in Zukunft, ohne das Schlachtross Helmut Kohl, den Gegner, zu bekämpfen. War das dann ein folgerichtiger Schritt? Steht damit Angela Merkel auch im Rückblick, gerade mit Blick auf die düsteren Stellen von Helmut Kohl, als geadelt vor uns?
Naja, was Angela Merkel hier unter Beweis gestellt hat, ist Killerinstinkt. Killerinstinkt, wie sie ihn brauchen, um in solchen Situationen ganz nach oben zu kommen. Und diesen Killerinstinkt hatte sie gemeinsam mit Helmut Kohl, der ja seinerseits kein Kind von Traurigkeit war, den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmaier abzuräumen, um selbst Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz zu werden. Ich würde sowieso sagen, bis dahin hatten drei Persönlichkeiten in der Union wirklich Killerinstinkt. Das waren Adenauer, das war Kohl und das war Merkel, die sich in diesem Moment durchgesetzt hat. Und das ist ja eine irre Geschichte, dass eine Frau ohne Parteisozialisation und ohne Rückhalt in der Partei sich gegen dieses ganze Boys-Groups-Netzwerk des Antenpakts innerhalb der Union durchgesetzt hat. Von jungen Männern, die alle ja nur eine Frage im Kopf hatten, nämlich die, wer von uns wird Kanzler nach Helmut Kohl? Also das ist schon eine Riesenaufstiegsgeschichte und eine Riesenmachtgeschichte von Angela Merkel hier in der CDU-Parteispendenaffäre, die freilich eine Schattenseite für die CDU hat, das würde ich jetzt nicht Angela Merkel anlasten, sondern der Parteispendenaffäre. Denn über der Parteispendenaffäre hat die CDU das versäumt, was sie unter Kohl in der ersten Oppositionsphase in den 70er Jahren gemacht hat, sich nämlich nach einer langen Regierungszeit programmatisch und inhaltlich zu erneuern.
Das heißt aber, der Einheitskanzler darf in unserer Erinnerung, wenn die nicht nur mit goldenem Pinsel malen soll, eben nicht nur als die harmonische, versöhnende, gesamtdeutsche Figur überleben, sondern eben auch als der Mann mit dem Killerinstinkt, als der Brutus, als der Mann, der Recht und Gesetz unterhalb seiner eigenen politischen Ambitionen bewertet und gestellt hat. Das gehört dann schon zum Kohlbild auch dazu.
Ja, klar gehört das alles dazu. Mich hat mal ein englischer Kollege gefragt, ob ich eine bedeutende Persönlichkeit der Weltgeschichte kennen würde, mit der ich gerne befreundet gewesen wäre. Mhm. Uns ist niemand eingefallen.
Aber befreundet könnte man ja auch mit einer so interessanten, schillernden, widersprüchlichen Figur durchaus sein wollen, oder?
Also ja, aber der Kollege meinte das in dem Sinne, ob ich eine historisch bedeutsame politische Figur kennen würde, die rundum sympathisch ist, ein Mensch, so wie Sie es gerade geschildert hatten, also der ganz integer und super freundlich ist und mit dem Sie und ich gerne Abende verbringen wollen. Wir hätten die Abende mit Kohl gerne verbracht, weil wir da Dinge erfahren können, weil die politisch interessant sind, weil die historisch interessant sind. Ob die Abende mit Helmut Kohl menschlich so wahnsinnig angenehm waren, will ich mal nicht beurteilen. Aber nach all dem, was ich darüber weiß, habe ich da auch durchaus meine Zweifel.
Also ich habe zwei Abende als junger Spiegeljournalist mit ihm verbracht. Einen auf einem Parteitag und einen in einer Hotelsituation beim Abendessen. Ich glaube, es war in Neu-Delhi, eine dieser Auslandsreisen. Er war ein großer Geschichtenerzähler. Er war ein Historiker dann durch und durch, der auch in der Gegenwart die Rückbezüge gesehen hat und gedeutet hat. Und insofern war ich spiegelmäßig geprägt, Helmut Kohl gleich Birne, baff erstaunt, einen so gebildeten, wortgewandten und assoziationsreichen Menschen vor mir zu sehen.
Ja, aber da sind wir, Herr Scheingart, ja auch schon wieder bei den Facetten von Helmut Kohl, die jetzt mit der Frage sympathisch oder befreundet sein zu wollen, gar nichts zu tun haben. Aber tatsächlich ist Kohl ja ein massiv unterschätzter Politiker gewesen. Sie haben Birne gerade genannt, ein gebildeter, ein belesener, vor allen Dingen historisch informierter Kanzler gewesen. Und was bei Kohl dazugehört, das ist diese tiefe Überzeugung als Pfälzer, dass man diese Kriege zwischen Deutschland und Frankreich und in Europa überwinden müsse. Und wissen Sie, Sie sprechen immer so schön vom Kern vom Kern. Wenn ich zum politischen Kern vom Kern von Helmut Kohl komme, würde ich sagen, am Ende ist er in dieser gewaltdurchtränkten Geschichte des 20. Jahrhunderts ein großer Zivilist gewesen. Er war kein Pazifist, weil er diese alte Weisheit, wenn du den Frieden willst, musst du dich für den Krieg vorbereiten. Diese Lehre hatte er verinnerlicht. Er war kein Pazifist, aber er war ein Zivilist. Und insofern steht er ganz tief auch für die Geschichte der Bundesrepublik. Und das würde ich jetzt auch sagen, in ihrem besten Sinne.
Und das heißt aber bei all dieser Widersprüchlichkeit, der große Zivilist, der auch ein großes Schlitzohr und ein großes Machttier war, wie würdigt man einen solchen Menschen heute? Ich war neulich in Hamburg, habe diesen riesengroßen Bismarck gesehen, die Bismarck-Statue, ich glaube am Rande von St. Pauli. Es gibt bis heute kein wirklich wuchtiges Helmut Kohl-Denkmal. Die Stiftung gibt es auch Jahre nach dem Machtverlust und dem Ableben nicht. Es gibt keinen ihm gewidmeten Feiertag. Haben wir dann Nachholbedarf oder ist eine solche schillernde Figur tatsächlich besser im Geschichtsbuch aufgehoben, wo sie nicht zelebriert, sondern dann in ihrer Komplexheit gewürdigt werden kann? Was würden Sie sagen?
Ja, wir tun uns ja ein bisschen schwer damit und wir legen auch etwas unterschiedliche Maßstäbe an. Also die bedeutendsten Kanzler der Nachkriegszeit waren ja sicherlich Konrad Adenauer wegen der Westbindung. Willy Brandt war gar nicht so lange Kanzler, aber mit der Ostpolitik und der ganzen Ausstrahlung, wie er die Sozialdemokratie in die Bundesrepublik und ihre Reformjahre geführt hat, dann eben auch. Und dann als Dritter war es Helmut Kohl. Wir haben nach Adenauer einen Flughafen benannt und nach Brandt auch. Wir benennen Straßen nach solchen Persönlichkeiten, aber bauen ja keine wirklichen Denkmäler mehr. Willy Brandt hat seine Statue im Willy-Brandt-Haus, aber ansonsten bauen wir ja keine Brandt- oder Adenauer-Türme mehr.
Also wir brauchen kein Bismarck-Denkmal von Helmut Kohl.
Wir werden auch keins haben.
Der große Zivilist wird vielleicht dann auch ziviler gewürdigt und nicht als Heldenepos.
Ja, und es hat den großen Vorteil, die können Sie auch nicht mit Graffitis besprühen.
Sehr gut. Ja, danach kann ja gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für diese Würdigung einer komplexen politischen Figur in unserem Gespräch und wünsche einen fröhlichen Tag.
War mir ein Vergnügen. Ihnen auch, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, das Thema Helmut Kohl beschäftigt nach wie vor die CDU und auch die CSU. Das kann ja gar nicht anders sein. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Michael, sag uns, wie geht dieser Streit jetzt weiter? Ist das Tischtuch zwischen der Witwe und der Partei zerschnitten oder gibt es da noch Kompromissmöglichkeiten?
Ja, die Gespräche sind am Ende ergebnislos gewesen, was die Beteiligung von Maike Kohl-Richter bei der Bundesstiftung betrifft. Ich glaube, das Thema ist jetzt endgültig durch. Es gibt ja schon seit Jahren Gedankenexperimente, wie man diese Bundesstiftung bauen kann. Und Maike Kohl-Richter hat klargemacht, so wie die Bundes-CDU das will, macht sie nicht mit.
Aber was hat die Witwe dann jetzt vor? Schmollend in Oggersheim zu sitzen oder wird sie was Eigenes aufbauen?
Naja, sie will die Hoheit haben über die Art und Weise, wie an Helmut Kohl gedacht wird. Und deswegen baut sie ihre eigene Helmut-Kohl-Stiftung auf. Das haben wir gehört. Das ist ziemlich valide, diese Information. Sie wird eine eigene Helmut-Kohl-Stiftung aufbauen und die soll in Oggersheim teilweise offenbar in dem bestehenden Wohnhaus, auch in einem Nachbargrundstück, aufgebaut werden. Ein eigenes Museum für das Andenken an Helmut Kohl. Insofern wird es vielleicht im Wahljahr 2021 dann zwei Stiftungen geben. Eine Bundesstiftung vielleicht in Berlin und eine von Maike Kohl-Richter in Oggersheim.
Und was gibt's denn da in Oggersheim zu sehen? Das möchte man ja schon wissen, bevor man sich auf die Pilgerfahrt begibt. Was denkst du, was man dort zu erwarten hat?
Ja, die Historiker und die Bundespolitiker der CDU sind natürlich deswegen so enttäuscht, dass Maike Kohl-Richter nicht mitmacht, weil im Keller in Oggersheim angeblich eben doch vielleicht noch spannende Briefwechsel zwischen Helmut Kohl und anderen Staatsmännern, Dokumente und Akten liegen, die bisher niemand kennt, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben und vielleicht aber zu dem Gesamtbild Helmut Kohl Wichtiges beitragen können. Und um diese Dokumente, um diese Archive, darum geht es eigentlich.
Dann bedanke ich mich für die Informationen und weiteres habt ihr mit Sicherheit heute auf thepioneer.de und im Hauptstadt-Newsletter, richtig?
Genau, richtig. Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und dann schalten wir zu unserer Kollegin Sophie Schimanski an die New Yorker Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hallo, Gabor.
Sophie, gerade trifft sich ja die OPEC wieder und man denkt, wenn diese erdölexportierenden Staaten tagen, dann läuft alles nach Plan. Aber dem ist offenbar nicht so. Es ruckelt schon wieder. Die für gestern eigentlich geplante Konferenz mit den OPEC-Plus-Staaten wurde jetzt auch noch kurzfristig verschoben. Vielleicht kannst du uns kurz mal das Gelände sortieren, Sophie. Was bitte ist da los?
Das Treffen wurde verschoben auf morgen, weil sich bei virtuellen Vorgesprächen schon abgezeichnet hat, dass sich die OPEC nicht einig werden in Sachen Förderdrosselung. Und um die geht es eben bei dem Treffen mit Nicht-OPEC-Staaten wie Russland. Die Vereinigten Arabischen Emirate unter anderem, die gehen nicht so ganz d'accord mit weiteren Drosselungen. Der Hintergrund, das Land hat zu viel gefördert an Öl, sich damit eben nicht an die Quoten gehalten und macht jetzt eben das gut momentan mit großzügigen Produktionseinschnitten. Sie fordern aber, dass nun andere Länder, die ebenfalls überproduziert haben, dasselbe tun. Ansonsten stimmen sie eben einer weiteren Förderdrosselung, einer Verlängerung nicht zu. Nigeria, Irak, Russland und Kasachstan gehören zu den Ländern, die mehr gepumpt haben, als sie das in diesem Jahr eigentlich versprochen hatten. Es ging in den letzten Wochen wieder nach oben mit dem Ölpreis, auf dem Rücken sozusagen der wirtschaftlichen Erholung, aber jetzt steht eben eine zweite Welle an und weitere Lockdowns womöglich und der Ölpreis ist damit eben alles andere als stabil. Und deswegen jetzt eben möglicherweise dieser Versuch der Förderdrosselung, um den wieder zu stabilisieren.
Und Sophie, nicht nur bei uns ist die Frauenquote ein großes Thema, sondern auch an der Nasdaq, an der Technologiebörse in New York. Dort will man jetzt offenbar noch einen Schritt weitergehen, oder?
Ja, genau. Das Board der Tech-Börse Nasdaq will, dass bei ihnen nur noch Unternehmen gelistet sein dürfen, die mindestens eine Frau in ihren Vorständen haben und zusätzlich einen Direktor, der einer Minderheit angehört. Die Nasdaq definiert unterrepräsentierte Minderheit als Person, die sich selbst als schwarz, hispanisch, asiatisch oder indianischer Ureinwohner identifiziert oder als lesbisch, schwul, bisexuell und transgender. Und ganz ehrlich, das ist beim Großteil der 3000 gelisteten Unternehmen an der Nasdaq nicht der Fall. Wie die Wall Street auch, ist die Nasdaq überwiegend weiß und männlich. Rund 80-90% der Unternehmen so, die haben mindestens eine weibliche Direktorin, aber nur etwa ein Viertel hat ein zweites Vorstandsmitglied, das die Anforderungen eben erfüllen würde. Potenziell könnten jetzt Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, tatsächlich von der Nasdaq genommen werden.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass die berühmten Augen aus dem Tatort Vorspann so unversöhnlich in die Vergangenheit blicken. Das Augenpaar gehört nämlich Horst Lettenmeier aus Dachau. Heute stolze 79 Jahre alt. Vor 50 Jahren war er noch ambitionierter Jungschauspieler und bekam für den Tatort Vorspann 400 deutsche Mark. Das war damals kein so schlechter Tagessatz und als ein lukrativer Nebenjob sicherlich für ihn herzlich willkommen. Doch Lettenmeier hat später seinen Augen nicht getraut, als er sah, dass der Tatort läuft und läuft und läuft und zur erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiserie wurde. Naja, da hat er sich wahrscheinlich gedacht, da muss man nochmal nachverhandeln und da ist doch vielleicht noch was rauszuholen. Aber er scheiterte vor Gericht. Es blieb bei der Einmalzahlung von 400 D-Mark. Mit der Schauspielerei hat es letztlich auch nicht ganz geklappt. Lettenmeier führt heute eine Firma für Lichtgestaltung. Immerhin, auch das ist wichtig. Wir können schließlich nicht alle Fernsehkommissare werden. Und zumindest die Augen von Horst Lettenmeier sind jetzt unsterblich.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Kompanie, ein Lied! Stets ein Lied beim Marsch parat. Das ist wichtig, Kamerad. Schmetter den Choral über Berg und Tal. Wenn die Frühpatrouille nah.
Mich hat überrascht, dass der einsamste Elefant der Welt jetzt so schnell schon Freunde gefunden hat, sodass vielleicht bald eine ganze Frühpatrouille durch den kambodschanischen Dschungel stapfen kann, wie bei Mowgli im Dschungelbuch. Der Elefant Kawan, um den es hier geht, lebte jahrelang einsam und angekettet unter wirklich miserablen Umständen in einem Zoo im pakistanischen Islamabad. Tierschützer auf der ganzen Welt, an der Spitze die amerikanische Sängerin Cher, setzten sich für eine Umsiedlung in ein kambodschanisches Elefantenreservat ein. In diesem Reservat sind schon über 600 Dickhäuter unter paradiesischen Umständen beieinander. Sie marschieren, futtern und tröten vor sich hin. Am Wochenende wurde Kawan jetzt in einem Spezialcontainer von Pakistan nach Kambodscha geflogen und die ersten Bilder dort berühren. Andere Elefanten stecken ihren Rüssel zur Begrüßung in sein Eingewöhnungsgehege und Kawan, schüchtern noch, greift zärtlich danach. Scheer hat den pakistanischen Ministerpräsidenten zu dieser Aktion überredet und sie hat den teuren Spezialtransport für Kavan zum Großteil finanziert. Ihr Herz schlägt für die Einsamen, sie hat das vor Jahren schon gesungen, Song for the Lonely. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. When you're standing on the edge of nowhere, there's only one way up. So your heart's gotta go there. Through the darkest night, see the light shine bright. When heroes fall in love or war, they live forever. This is a song for the lonely. Can you hear me tonight? For the broken-hearted, battle-scarred, I'll be by your side. And this is a song for the lonely. When your dreams won't come true, can you hear this prayer? Someone's there for you. Love don't need a reason. She can pick you up or leave you bleeding. I've seen a strong man cry. I know the reason why. We all forgive, we all forget, we just keep believing. This is a song for the lonely. Can you hear me tonight? For the broken-hearted, battle-scarred, I'll be by your side. And this is a song for the lonely. When your dreams won't come true, can you hear this prayer? Someone's there for you. Don't give up, so let it find you. To look no more. You're done.